Das sind die Liedhaber. Mit Pat und Ash.
Hi Ash.
Hi Pat.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Liedhabern. Da sind wir wieder. Heute mal wieder Hip-Hop im Angebot.
Yes.
Nach unserem kleinen Ausflug in den R&B sind wir hier wieder zurück bei dem Steckenpferd Hip-Hop. Und als bekennender Hip-Hop-Head bist du natürlich auch mit der Historie des Hip-Hops mehr oder weniger vertraut. Und deswegen machen wir heute mal wieder eine kleine Geschichtsstunde, wo du uns so ein bisschen was über einem doch eine sehr dunkle Stunde des Hip-Hops näher bringst. Und zwar den Beef zwischen der Ost- und der Westküste Mitte der 1990er Jahre in den Vereinigten Staaten mit den Protagonisten Tupac, aber auch Notorious B.I.G. Die beiden haben eine doch sehr entscheidende Rolle in diesem Beef gespielt. Und vielleicht erzählen wir so ein bisschen was, oder du erzählst uns so ein bisschen was über die kleine Historie, über die Geschichte, wo es herkam, wie es passiert ist, wie es eskaliert ist und wie es dann auch geendet hat. Und vielleicht auch, wie sich die ganzen Fäden und Beefs so ein bisschen entwickelt haben mit den Zeiten, auch vielleicht mit dem Blick, wie es heute ist, im Jahr 2025.
Weil gerade letztes Jahr hatten wir natürlich auch den Beef zwischen Kendrick und Drake gehabt, fulminant. Also es war ja wirklich Entertainment pur.
Und doch war der wesentlich anders als damals.
Genau, ne, weil hat irgendwie viel Spaß gemacht und für uns Fans natürlich auch irgendwo, gerade auch jetzt im jetzigen Internetzeitalter, ne, du bist ja auch direkt am Puls der Zeit und guckst dir alles an, hörst dir die Sachen an und merkst, okay, das ist schon sehr böse gewesen, aber irgendwo am Ende, ja, Entertainment, weißt du? Also
es war unterhaltsam.
Ja, wirklich.
Aber man hat keine Ängste bekommen eine der beteiligten Personen.
Genau.
Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass Drake oder Kendrick um ihr Leben bangen müssten.
Das ist so. Und am Ende geht man da auch raus und denkt sich, okay, also, ja, Kapitel abgeschlossen. Aber der Beef in den 90er Jahren, also zwischen Tupac und Biggie, der hat auf jeden Fall eine richtige Narbe hinterlassen. Ja, also bis heute spricht man sehr ungern über diese Zeit, weil da schon sehr viel passiert ist und auch mit der erste große Beef einfach auch war und man irgendwie wahrscheinlich gar nicht mal wusste, okay, wo geht das überhaupt hin? Wie schlimm, wie gefährlich ist das denn überhaupt eigentlich? Also heute kann man das so ein bisschen einschätzen, aber zur damaligen Zeit, das Ende zumindest, hat keiner kommen sehen. Auch für mich irgendwo, ich als, ja, ich sag mal, Hip-Hop-Fan gucke ich natürlich sehr fasziniert auf diese Geschichte. Aber es ist keine Geschichte, wo ich jetzt irgendwie unterhalten bin oder ne, wo ich sage, oh geil, dass es die Geschichte gab in der Hinsicht. Sie ist halt da. Und ich beschäftige mich damit automatisch.
Aber wir müssen sie nicht wiederholen.
Wir müssen sie nicht wiederholen.
Also wir haben hoffentlich unsere Lektion gelernt.
Richtig. Von daher, ja, interessantes Thema, definitiv. Aber kein leichtes Thema. Ja.
Dann nimm uns doch mal gerne mit. Vielleicht mal kurz in die Hintergründe. Mhm. Wir machen kurz einen geschichtlichen Abriss.
Ja.
Bevor wir dann die Transition nehmen zu der heutigen Zeit.
Mhm. Um Beefs erstmal zu verstehen oder den Hintergrund kennenzulernen, muss man erstmal gucken, okay, wie sah denn die Lage überhaupt aus oder wann begann das denn überhaupt? Und wir hatten ganz am Anfang zumindest schon mal einen kleineren Abriss gemacht, wie Hip-Hop sich verändert hat, gerade in den Anfang 90er Jahren. Also Hip-Hops Geburtsstunde ist natürlich in New York, ne, und da hattest du schon Größen wie Run DMC, du hattest Rakim, Big Daddy Kane und so weiter und so fort. Das waren so die Größen im Hip-Hop, die einfach, LL Cool J gehört auch noch dazu, die Hip-Hop immer populärer gemacht haben. Bis hin irgendwo zur Westküste. Also California mit Dr. Dre, davor natürlich auch NWA, in dem Dr. Dre natürlich auch Mitglied ist. Und die hatten eine ganz andere Marschrichtung. Also mit ihrem Gangster-Rap, also das war die Geburtsstunde des Gangster-Rap einfach. Also nochmal komplett was anderes. Und da natürlich sehr populär, sehr krass, sehr anschaulich. Und ja, der Osten hat sich da so ein bisschen bedroht gefühlt natürlich. Ne? Also man hat es natürlich auch in den Zahlen gesehen, einfach wie gut Dr. Dre, Snoop Dogg dann später aber auch sich einfach verkauft haben. Radiosender, alles, also hat da mitgespielt. Und ja, der Osten musste sich irgendwie neu erfinden. Und das hat er natürlich dann auch. Ja, dementsprechend gibt's natürlich dann Wu-Tang, Nas, Biggie später dann auch, die gesagt haben, okay, ich glaube, wir müssen dagegenhalten, weil wir sind, wie gesagt, das Mekka von Hip-Hop. Und es kann nicht sein, dass hier irgendwie NWA, ein Dr. Dre und wie sie alle heißen, da irgendwie ihr Ding machen. Und es ist krasser als das, was wir machen.
Also hier geht es nur um Musik, in Anführungszeichen.
Hier geht es nur um Musik erstmal. Aber es gab so ein paar kleinere, ich sag mal, Seitenhiebe. Also man hat so ein bisschen gemerkt, okay, ja, so die, was die Westküste da macht mit ihren Jerry Curls und sowas, ne? Ja, es ist okay. Ist nicht ganz so unser Vibe, aber
man schießt ein bisschen, in Anführungszeichen, gegen die andere Küste. Ich nenn's mal kompetitives Feuer.
Ja, genau. Ich denke da zum Beispiel an, ich weiß nicht, ob du den Rapper Tim Dog kennst. Der hat den Song Fuck Compton rausgebracht. Ist so ein bisschen, also den kannst du dir mal anschauen, ein bisschen belustigend, weil der da schon sehr, ja, sehr verärgert ist über, wie gesagt, Jerry Curls und so weiter und so fort und von wegen Gangster und so. Also komm nach New York, da sind die richtigen Gangster. Ein bisschen witzig, der Song. Also der meint den völlig ernst, ne? Aber ja, das waren so die ersten Seitenhiebe. Aber tatsächlich ging der Beef dann doch irgendwo mit Tupac und Biggie los. Vielleicht war es vorher auch schon so, dass man gesagt hat, okay, die Ostküste hat uns Westen jetzt nicht wirklich akzeptiert. Also wir finden uns nicht cool, aber das war's auch. Mehr haben wir jetzt miteinander wirklich nichts zu tun. Wenn man aber so ein bisschen weiter guckt und sich die Story von Tupac einfach anschaut, erst dann schaukeln sich die Sachen einfach hoch. Und gerade so dieser East-West-Beef, aber auch der Tupac oder stellvertretend Tupac-Biggie-Beef, das ist wie so ein Flugzeugabsturz. Weil auch ein Flugzeugabsturz, der ist von sehr vielen Parametern einfach abhängig. Also ein Flugzeug stürzt nicht einfach mal direkt ab, sondern bis ein Flugzeug wirklich abstürzt, sind viele Sachen vorher schon wirklich schief gelaufen. So auch einfach dieser Beef zwischen den beiden Küsten.
Die Summe hat's einfach gemacht.
Die Summe hat's einfach gemacht.
Und am Ende ist es dann einfach übergekocht.
Ja, genau. Wirklich, kann man wirklich so sagen. Und das ist halt irgendwo das Tragische einfach, weil Tupac und Biggie waren richtige Freunde. Also das waren schon fast Brüder einfach. Also Tupac, man muss auch wissen, Tupac ist ja in New York geboren und auch aufgewachsen. Und erst später dann nach Oakland erstmal, ne, und dann irgendwo nach Kalifornien gereist und hat da so seine, ich sag mal, seine Rap-Kunst dann wirklich aufs höchste Niveau gebracht. Aber er ist ein New Yorker am Ende. Und dementsprechend reist er natürlich auch viel nach New York. Also auch in der Zeit, wo er auch viele Filme gedreht hat und so weiter und so fort, war er oft auch in New York, einfach bei seinen Locals. Und man kennt Tupac. Ist halt auch witzig oder interessant zu verstehen, wie das früher mit so Celebrities wie ein Tupac war. Also das war einer, der lief auf der Straße rum. Den kannte man, aber den hat man in Ruhe gelassen. Und er vom Weiten respektiert und akzeptiert. Also so, boah, hier Tupac ist gerade in der Straße und sowas. Ne? Also.
Damals gab es auch noch keine Smartphones, wo man sagen konnte, ey Tupac, mach mir mal ein Selfie.
Genau, ne? Und hier schießt jetzt irgendwie jeder Fotos, sondern da läuft er abends durch die Straßen und ja, trifft dann mal einen Biggie, der auch irgendwie da bei Fulton Street da rumrennt, ne, in seiner Straße. Also Biggie ist noch gar kein Name, aber ein aufkommender Rapper. Tupac hat natürlich auch Interesse daran, dass er irgendwo berühmt wird, weil Biggie ganz klar auch ein richtig krasses Talent ist. Und das ist so der Stand. Also man ist befreundet, gerade auch die ganzen anderen Rapper neben Biggie, also seine, ich sag mal so, seine Crew, seine Peer Group, die haben zu Tupac aufgeschaut und gesagt, okay, das ist einer, der ist ja, der Tupac ist schon da, das ist schon eine feste Größe im Hip-Hop. Und ja, dementsprechend, die Grundlage ist erstmal, wir sind hier alle Freunde und es ist auch alles cool miteinander. Aber ja, also die Ereignisse überschlagen sich dann halt schon. Also gerade auch, wenn man sich Tupacs Stand einfach auch mal ein bisschen zu Auge führt. Es ist so, Tupac hat erstmal, ich meine, wenn man Tupac auch kennt, gerade so Polizeigewalt, seine Mutter ist ein Mitglied der Black Panthers gewesen, ne? Also das sind schon revolutionäre Bürgerrechtler, die tatsächlich auch nicht vor Gewalt scheuen, ne? Gerade auch Polizeigewalt. Und Tupac hat sehr viele Probleme gerade in dieser Zeit.
Ist kein unbeschriebenes Blatt.
Er ist kein unbeschriebenes Blatt. Und er verteidigt natürlich seine Werte, seine Wertvorstellung gegenüber Schwarzen. Und die verteidigt er mit allen Mitteln.
Die also, trägt er stark nach außen.
Ja, wirklich. Heißt, er hat viel mit der Polizei einfach zu tun.
Man kennt ihn.
Man kennt ihn. Also wirklich, also wenn es hochkommt und er ein Unrecht der Polizei gegen jemand anderen sieht, der scheut sich auch nicht davor, irgendwie auch zu schießen. Also das wusste man von ihm.
Also im wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich. Und ja, also sowas frustriert natürlich auch einen Tupac, wenn er dann immer mal wieder eingebuchtet wird, dann wieder rauskommt, von der Polizei auch vielleicht mal zusammengeschlagen wird und so weiter und so fort. Das macht was mit einem. Dann kam auch noch die Anklage dazu. Also es gibt eine Vergewaltigungsanklage zu der Zeit. Also er und irgendwie ein paar andere Freunde sollen ein Mädchen vergewaltigt haben. Er hat es immer bestritten. Wird natürlich dafür dann von der Justiz belangt und auch verurteilt, beziehungsweise sitzt er eine Zeit lang im Gefängnis. Das kommt so ein bisschen später, aber es spielt sich einfach sehr, sehr viel ab gerade in Tupacs Leben. Und ja, ein Biggie, der gerade ein aufstrebender Künstler ist, er selber auch jetzt sein erstes Album rausgebracht hat, also Ready to Die. Und jetzt verstehen wir auch schon, okay, der Osten ist einfach wieder zurück. Wir sind wieder da, Nas hat schon gedroppt, Wu-Tang ist da, Biggie jetzt auch. Wir sind jetzt in den 94er Jahren und der Osten ist zurück. Die kleinen Fäden hier und da, die gibt es, aber bis dahin zwischen Tupac und Biggie erstmal alles cool. Bis November 94. Also ich glaube, das ist so der Turning Point schlechthin gewesen. Es geht um die Situation in den Court Studios. Ich weiß nicht, ob du die Situation schon kennst oder das Ereignis.
Die Schießerei?
Genau. Also Court Studios, also es ist ein ganz normales Tonstudio, in dem Biggie, P. Diddy oder Puff Daddy damals noch weitere Musik aufgenommen haben. Und Tupac war in New York für einen Freestyle, wurde er eingeladen in das Studio. Und es ist so, dass er unten, also draußen vorm Gebäude steht und er nach oben schaut, also sozusagen Richtung Balkon, und er sieht einer der Jungs von Biggie. Und die rufen sich so ein bisschen einander zu und dieser Typ sagt, ey Tupac, komm, Biggie ist auch hier, komm auch hoch und sowas. Ne? Also wir chillen hier alle, wie sonst auch, wenn du Bock hast, komm mit hoch, wir chillen alle gemeinsam. Das macht natürlich Tupac, also er geht in den Aufzug und Lil Cease, also der Typ, der ihn hergerufen hat, will ihm entgegenkommen sozusagen und nimmt den Aufzug mehr oder weniger mit runter ins Foyer und will ihn hochbegleiten. Als er sozusagen unten ankommt, sieht er, dass mehrere Leute Tupac gerade ausrauben und tatsächlich auch auf ihn schießen, also es ist eine wirklich wilde Szene sozusagen und auch voll bizarr. Also wie gesagt, also im ersten Moment rufst du ihn hoch und dann gehst du runter und dann spielt sich eine ganz andere Szene ab einfach. Ja, und wie gesagt, Lil Cees fährt wieder hoch und teilt das eben Puff Daddy und Biggie mit, ne, von wegen, ey, Leute, also Tupac wird gerade hier ausgeraubt, das ist eine heftige Szene da gerade unten, ihr müsst irgendwie helfen, was weiß ich, ne, also ich glaube, jeder war da in dieser Szene einfach hilflos, also woran denkst du da auch erstmal? Also,
weiß man, wer das war?
Du fragst die richtige Frage, weil es ist nicht wirklich klar, wer Tupac ausgeraubt hat. Und Tupac selbst stellt sich natürlich auch die Frage. Er stellt die Fragen auch Puff Daddy und Biggie.
Also ich werde hier in eurem Laden eingeladen und in eurem Laden werde ich ausgeraubt.
Und ihr könnt mir nicht sagen, wer das war.
Aber dubios.
Genau, aber keiner kann mir sagen, wer das war. Keiner.
Das ist, ihr müsst doch wissen, wer hier einen ausgeht.
So. Und das ist natürlich so eine Situation, wo du dir denkst, boah, also was soll ich denn damit anfangen?
Aus anderer Perspektive, welches Interesse hätte man denn, Tupac auszurauben und anzuschießen?
Ja, das ist auch eine gute Frage, weil auch das ist nicht wirklich geklärt. Also es kann Gang-Rivalität sein, also eventuell ist vielleicht auch Geld im Spiel. Vielleicht weiß man, Tupac ist einfach im Gebäude und man will ihn einfach so ausrauben.
Also es kann wirklich unabhängig von dem Bad Boy Entertainment sein.
Kann sein. Es ist halt, es sieht halt nicht geil aus, weil die Leute, die ihn aus, das ist ja auch irgendwie organisiert. Du musst ja wissen, dass er jetzt diesen Termin hat.
Also das ist nicht einfach mal, wir sind nebenbei vorbeigelaufen, nehmen jetzt Tupac hoch.
Genau, das sind keine klassischen dahergelaufenen Räuber, die sich jetzt spontan mal denken, ja komm, lass mal ausrauben.
Also du meinst, wenn es einen Grund gäbe, dass Biggie, Puff Daddy etc. seine Leute das organisiert haben, dann gäbe es schon einen übergeordneten Grund dafür.
Wahrscheinlich.
Weil bis eben hast du ja schon gesagt, Tupac und Biggie eigentlich noch cool miteinander.
Wirklich. Bis dahin ja, definitiv.
Aber deswegen, mir wird nicht so ganz klar, warum diese Leute dann einen Überfall starten sollten.
Genau, ne? Und das ist natürlich, das spricht für die Story von Biggie und Puff Daddy, die sagen, ey, also das ist unser Bro. Wir haben keine Ahnung. Also es ist schlimm, was da passiert ist. So haben die sich ja auch geäußert. Schlimm, was da passiert ist, aber wir können es dir auch nicht sagen. Also vielleicht können wir gerne damit aufklären, aber ja, keine Ahnung. Zumindest, und jetzt muss ich lächeln so ein bisschen, weil wir sind jetzt hier im Jahr 2024 und es gibt natürlich viele Verschwörungstheorien, gerade auch P. Diddy, ne, gegenüber, wo man jetzt, also heute, jetzt in diesem Moment sagt, boah, vielleicht hatte er irgendwie doch was damit zu tun gehabt. Vielleicht nicht Biggie selbst, also Biggie ist auch nur irgendwie ein Rapper von Puff Daddy gewesen, der auch einfach nur Musik machen will, aber vielleicht hatte, ja, Puff Daddy irgendwie ganz andere Ideen noch gehabt. Das sind Theorien, das sind Verschwörungstheorien, das ist nie belegt. Spielen die ganzen Stories jetzt Puff Daddy, P. Diddy jetzt in die Karten? Weiß ich nicht. Also mittlerweile kann man sich das schon vielleicht fragen. I don't know.
So eine persönliche Meinung deiner Seite aus? Wenn du mal so die Gegebenheiten auf den Tisch legst, was würde ein Ash sagen?
Also ich will es nicht glauben. Sagen wir es mal so. Also wenn das so sein sollte, dass, ja, es ist irgendwie mein Wunschglaube.
Aber du würdest deine Hand auch nicht dafür ins Feuer legen, dass es nicht so ist?
Nicht mehr. Also neben dem, was ich jetzt gelesen habe, wir hatten ja auch den Fall mal ein bisschen aufgerollt von P. Diddy, Puff Daddy. Auch so, ne, mit dieser Clubschießerei und J-Lo, ne, das liest sich auch nicht geil. Musik ist ein Business, ja, und Tupac ist die Nummer eins. Also Tupac ist in der Hinsicht immer noch über ein Biggie. Und hilft es einem, wenn Tupac nicht mehr da ist? Wahrscheinlich irgendwie, ja. Es kann schon gut sein, dass Leute einfach ein Interesse daran haben, dass es Tupac im Sinne des Musikbusiness nicht mehr gibt, weil andere davon profitieren. Ob das Biggie dann direkt ist, I don't know. Ich traue es einem Biggie persönlich, das ist meine persönliche Meinung, nicht wirklich zu sagen, ey, schießt mal auf den, damit ich hier irgendwie die Nummer 1 werde. Weil du musst dir auch vorstellen, die Leute sind 23, 24. Also welche Energien, ich meine, okay, die haben schon kriminelle Energien gehabt, das stimmt. Aber auf einen Freund schießen zu lassen, mit diesem perfiden Plan, ich weiß es nicht. Also Biggie würde ich das nicht zuschreiben wollen. Aber es kann natürlich sein, I don't know. Ja. Gerade diese Situation hat einfach alles verändert, weil ein Tupac natürlich jetzt denkt, okay, ich kann halt auch keinem vertrauen. Also jetzt neben der Tatsache, dass mir sowas passiert, aber keiner kann mir auch sagen, wie es passiert ist, kann ich dir dann vertrauen? Fragezeichen. Also, du musst dir vorstellen, jemand schießt auf dich und wer war es? Keine Ahnung. Du wirst paranoid.
Also ich werde bei dir zu Hause in Anführungszeichen angeschossen.
Genau.
Und du willst mir sagen, du hast keine Ahnung? Also dir geht's ja gut da oben.
Genau, so.
Aber ich wurde hier unten in der Lobby ausgeraubt.
So. Und nur ich.
Und nur ich, komischerweise.
Ja.
Und du hast mich hierher eingeladen.
Da wirst du schon paranoid, definitiv. Und kurze Zeit später sitzt er auch schon wegen der Anklage im Knast. Also wurde dafür verurteilt.
Für was jetzt verurteilt?
Für die Vergewaltigungsanklage.
Achso, also jetzt was anderes.
Genau, das lief ja gleichzeitig noch an.
Parallel.
Genau. Und das ist es halt, ne? Also das passiert dir, du wirst erstmal angeschossen und danach, kurz danach landest du im Knast.
Der hat kein gutes Jahr gehabt.
Kein gutes Jahr, ne? So, Tupac erstmal im Knast. Was passiert jetzt? Also 3 Monate später, wir sind jetzt im Jahr 95, kommt ein spezieller Song von Biggie raus.
Who shot ya?
Also, ja, also rein musikalisch, ich würde sagen, krasser, geiler Song.
Float,
das ist halt Biggie, ne, immer noch. Aber ja, wie ist dieser Song jetzt einzuordnen?
Also mal kurz, was ich weiß.
Ja.
Ich bin jetzt kein Experte, aber das kriege ich noch einigermaßen hin. Nach dieser Geschichte halt, wie du schon gesagt hast, Tupac wurde hier in diesem Foyer ausgeraubt, keiner weiß, wer es ist. Und mein Homeboy angeblich, der hier mehr oder weniger sich selbst versucht rauszureden, haut jetzt einen Song raus, der so klingt, ja Bruder, wer hat dich angeschossen, ne? Wer hat dich angeschossen? Also du warst ja anscheinend nicht, aber was soll dieser Song jetzt?
Was soll dieser Song?
Also was willst du mir jetzt sagen, weißt du es doch? Also wenn ich Tupac wäre und mein angeblicher Homie haut so einen Song raus, also der nimmt mich ja selbst nicht ernst.
Die Sache ist halt damals noch die gewesen, Songs musst du ja erstmal produzieren, schreiben und so weiter und so fort. Und es dauert sehr, sehr lange, bis ein Song released wird. Also das ist anders als heute. Musst du dir so vorstellen wie, keine Ahnung, ein Instagram-Post, den du machst. Aber der kommt erst in 3, 4 Monaten erst raus. Also du hast auch keine Gewalt mehr darüber. Und dementsprechend den Song, den er geschrieben hat, da gab es die Schießerei theoretisch noch gar nicht. Also das Ereignis gab es noch gar nicht.
Boah.
Verstehst du, was ich meine?
Das weiß ich jetzt nicht. Also du willst mir sagen, dass dieser Song aufgenommen, produziert wurde vor dem eigentlichen Ereignis?
Ja, es müsste so sein. Die Frage ist aber dann trotzdem immer noch, kann man das nicht verhindern, dass er trotzdem noch rauskommt?
Moment, also ich will das mal kurz einordnen,
ja.
Weil wir reden.
Ja, ist crazy, ist wirklich crazy. Warte,
November 94 wird Tupac angeschossen,
so.
Im Foyer ausgeraubt und keiner weiß, wer es war.
Februar 95.
3 Monate später, Februar 95, kommt ein Song raus von Biggie, der heißt Wer hat dich erschossen oder angeschossen auf Deutsch.
Genau.
Und du willst mir sagen, dass dieser Song schon vor dem November 94 in Produktion war?
Das ist die Story zumindest der. Ja, der Seite Biggies. Also von Produzent, Puff Daddy, alle anderen, die auf diesem Song da mitgewirkt haben, die sagen, ey, Leute.
Und der ist unabhängig von diesem Tupac-Ereignis.
Genau, das hat mit Tupac gar nichts zu tun.
So,
der ist auch gar nicht gemeint.
Also weil wenn ich an diesen Song denke, denke ich immer daran.
Die Westküste, also ein DJ Quick, ein Dr. Dre.
Und alle anderen.
Alle anderen, die sagen, ey, seid mir nicht böse.
Also, aber du verarschst uns hier gerade.
Ich verarsch doch gerade. Also, come on.
Also, du willst mir sagen, du hast diesen Song vorher schon aufgenommen.
Genau. Es kann, also theoretisch, wie auch Release, Daten und so weiter und so fort da mitgespielt hat, kann es theoretisch sein. Aber es ist halt...
Es sieht ungünstig aus.
Es sieht sehr ungünstig aus. Es sieht sehr ungünstig aber, aus.
Also wenn du Puff Daddy bist oder Biggie von mir aus, mit all deiner Macht, all deinem Geld und all deinem Fame, willst du mir jetzt nicht sagen, dass du diesen Song nicht irgendwie von der Bildfläche verschwinden lassen kannst?
So, ne? Also, ne?
Also ich kann der Westküste das auch jetzt nicht übel nehmen, wenn die sowas sagen, ach so, der Song, der hast du vorher aufgenommen, ach, du hast nicht mehr geschafft, den rauszunehmen. Ja, dann
kein, okay. Kein Problem. Kein Problem. Wenn er nicht gemeint ist, ja,
wenn,
dann
ja,
ist
ja, genau. Also wenn es nichts mit uns zu tun hat, dann hau raus.
Also du verstehst so ein bisschen...
Ach, die Story kannte ich auch gar nicht.
Ja.
Also...
Es ist sehr interessant, sehr interessant.
Also ich würde mich auch verarscht fühlen dann.
Und ja, also... Und in der Zeit sitzt ein Tupac halt auch im Knast. Das ist halt auch wirklich der Super-GAU.
Der kann ja gar nichts machen.
Der kann gar nichts machen. Und hört einen Song und denkt sich, ja, also... Okay. Und der geht natürlich auch durch die Decke. Also, das ist ein beliebter Song gewesen. Und jetzt, wie gesagt, lass von mir aus, es ist wirklich so gewesen, wie die Ostküste das behauptet. Einen Tupac, wenn man ihn kennt, das lässt er sich nicht gefallen. Das weiß man. Also, das musst du kommen sehen, als ein Biggie, als ein Puff Daddy. Dass da auf jeden Fall was zurückkommt. Wir gehen so ein bisschen weiter. Also Me Against the World von Tupac kommt da noch raus.
Sein Album.
Genau. Landet auf der 1, während er im Knast sitzt. Auch witzig. Ich persönlich, sein bestes Album, würde ich sagen.
Was macht das Album so gut?
Es ist das persönlichste Album von Tupac. Also davor ging es viel um... Ich sag mal so, die Kultur, die Black Culture, die Missstände in den USA und so weiter und so fort.
Also jetzt kommen diese Songs wie Dear Mama zum Beispiel.
Genau.
Die ein bisschen persönlicher werden.
Es geht darum, wie Tupac sich einfach auch in dieser Misslage fühlt.
Me Against the World.
Me Against the World. Es passt einfach auch, ne? Und es ist sein stärkstes Album, also wirklich ultra gutes Album. Aber ja, er kann es nicht so ganz genießen, weil, wie gesagt, er ist tatsächlich noch im Gefängnis. Aber ja, es gibt Hoffnung. Denn er hat in der Westküste natürlich auch viele Freunde, darunter auch ein Snoop Dogg zum Beispiel. Und ein Snoop, wie auch ein Dr. Dre, sind mittlerweile beim Label Death Row Records. Und ja, der Label-Boss davon ist Suge Knight. Allein der Name ist auch schon. Aber ja, wenn der Name Suge Knight im Hip-Hop fällt, da gehen einige so ein paar, zwei, drei Schritte zurück erstmal.
Man hat Respekt vor diesem
Mann. Man hat Respekt vor ihm. Also allein seine Erscheinung, wie er erstmal aussieht.
Mit dem spaßt man nicht.
Genau.
Den willst du lieber in deinem Team haben.
Den willst du in deinem Team haben. Weil Suge Knight, ich meine, ein Labelboss, okay, er macht sein Business, aber er ist auch Gangmitglied. Das weißt du, er trägt auch immer rote Kleidung.
Ja, der ist auch ein Gigant.
Gigant und Gangmitglied.
Schwierige Kombi.
Wirklich schwierige Kombi. Weil das heißt natürlich auch, wenn du Musik machst, seine ganzen Gangjungs, die sind auch im Tonstudio mit dabei. Die chillen dann da auch. Also du brauchst auch die Zustimmung von einem Suge Knight und seiner Gang, dass du hier ein Murder Was The Case machen darfst, von Snoop Dogg zum Beispiel.
Und heute machst du einfach Spotify.
Ja, genau. Das ging früher gar nicht.
Das ging früher nicht. Also ich entscheide, ob dieser Song hier released wird.
Ja, genau.
Ein Suge Knight musstest du erstmal zufriedenstellen, bevor das irgendwie hier rausgeht.
So ist das. Vor ihm hast du wirklich Respekt gehabt, aber auch aus musikalischer Sicht, weil, wie gesagt, also The Chronic ist da rausgekommen, Doggy Style ist rausgekommen, das sind Classic-Alben. Also, was er auch macht, musikalisch, business-wise, das ist top.
Das hat Hand und Fuß.
Genau. Und ein Suge Knight weiß, was er macht. Und ja, Snoop Dogg hat die Idee zu sagen, ey, lass uns mal Tupac helfen. Der sitzt hier tatsächlich immer noch im Knast. Und vielleicht schaffen wir es ja irgendwie, ihn rauszubekommen. Und bitte, Suge Knight, lass doch mal deine Macht einfach spielen und irgendwie hier zu einer Lösung kommen. Und ja, dementsprechend gibt es sozusagen, also heute wird das der Pakt des Teufels genannt, also dass Shug Knight gesagt hat, okay, ich bringe Tupac aus Kaution raus. Ja. Im Gegenzug dazu muss er sich für Death Row Records verpflichten und 3 Alben rausbringen. Also wirklich der sogenannte Pakt des Teufels.
Aber ist auch krass, was, also der holt ihn einfach da raus.
Ja.
Weil der war ein verurteilter Sexualverbrecher.
So.
Und der holt so einen raus.
Und holt ihn raus.
Das geht auch nur da drüben.
Das geht nur da drüben, ja. Crazy, wirklich crazy. Er schafft es tatsächlich, ihn rauszuholen. Und jetzt muss man sich natürlich auch vergewärtigen. Also Tupac hat jetzt all diese Sachen hinter sich, ist jetzt draußen und ist einfach ready. Also am selben Tag mehr oder weniger gefühlt, nimmt er auch schon wieder Songs auf. Und der Tupac, den du bei Me Against the World noch hattest, diesen persönlichen, den verletzlichen Tupac, den gibt es nicht mehr.
Der ist jetzt sauer.
Jetzt gibt es den Westside Tupac.
Ich meine, wir kennen alle das Album.
Ja, All Eyes on Me ist halt auch, ne, wirklich der Westküste zugeschrieben. Und das ist ein komplett anderer Tupac. Also, ja, also da ist wirklich Feuer drin. Und er hat eine Mission. Also, es geht jetzt hier auch nicht mehr nur darum, hier irgendwie diesen Beef da zu klären oder zu gewinnen. Dazu kommen wir auch noch gleich, ne, aber sondern grundsätzlich zu sagen, okay, die Ostküste, das ist alles Quatsch da drüben. Wir müssen hier gar nicht mehr diese Debatte führen, sondern wir haben es doch schon bewiesen. Kurze Anekdote vielleicht nochmal ganz kurz. Kurz bevor Tupac rauskommt, gibt es natürlich auch, wir müssen wieder über die Source Awards sprechen, 95.
Legendärer Abend.
Legendärer Abend, weil du auch hier natürlich auch den Streit zwischen der Ostküste und der Westküste, da hat sich ja natürlich auch medial alles hochgeschaukelt. Weil auch gerade da ging es natürlich darum, okay, Snoop hat ein Album gedroppt, Dr. Dre hat ein Album gedroppt, jetzt gibt es einen Nas und einen Biggie auf der anderen Seite. Wu-Tang ist auch noch mit am Start. Wer gewinnt hier das ganze Ding? Ne? Also wer gewinnt hier die wichtigsten Preise? Und das ist wirklich heftig. Also die eine Seite geht auf die Bühne und holt ihre Preise ab. Und dann gibt es so ein paar Seitenhiebe. Ne? Dann kommt die andere Seite und also, es ist, also, das kannst du, das
ist in keinem Film. So voller Energie.
Voller Energie, elektrisierend.
Elektrisierend.
Sie kann auch alles platzen.
Also genau, da fehlt nicht viel.
Da fehlt nicht viel.
Und hier stirbt jemand.
Wirklich.
Und dann kommt, ja, ein Dr. Dre auf die Bühne, Produzent des Jahres.
Genau.
Ne? Outkast kommt auf die Bühne.
Outkast, die auch noch sagen, hier Süden hat auch noch was zu sagen.
Jetzt, ey, wir haben unseren Beef, was wollt ihr jetzt auf einmal?
Genau. Ne?
Aber dieser Abend hat Geschichte geschrieben.
Wirklich.
In sämtlichen Hinsichten.
Ja, ja. Nicht zuletzt auch mit dem Auftritt von Shug Knight. Weil Shug Knight, ich weiß nicht, für welchen Preis er auf die Bühne durfte, aber er hat irgendetwas gewonnen und ist mit irgendeinem anderen Dude auf die Bühne und hat seinen Preis abgeholt und musste natürlich nochmal eine kleine Rede halten. Und was sagt er? Er sagt, ne, Tupac, halt durch, wir holen dich noch raus. Ne? Also wir sind hier wieder bald komplett, ja, und mit vielleicht einem der besten Männer. Ne? Ansonsten, ich muss halt wirklich lachen, aber er sagt halt wirklich, ne, ansonsten für alle Künstler und Künstlerinnen da draußen, die nicht unbedingt wollen, dass ein Producer da irgendwie da rumtanzt und in jedem Song da irgendwie seine Adlibs da vortragen muss, kommt gerne zu Death Row.
Puff Daddy war in dem Fall gemeint.
Richtig. Und der sitzt natürlich hier in der ersten Reihe.
Also wir sind hier in New York, by the way.
Genau.
Also die Source Awards sind in New York.
In New York.
Und da kommt ein Typ aus der anderen Seite des Landes, fliegt hier ein und beleidigt mich in meinem Wohnzimmer und geht da von der Bühne mit seinem Preis.
So. Und ja, ein Snoop hat sich später, also oder kurz danach auch nicht nehmen lassen, so ein bisschen was zu sagen. Keine Liebe für die Westküste. Also wie kann das sein? Wir werden hier ausgebuht, aber wir machen hier die beste Musik. Also und auch ein Snoop heute sagt auch, ja, also du warst natürlich richtig angestachelt und hattest so viel Feuer drin Und als junger Kerl gehst du dann natürlich auf die Bühne und haust mal so ein paar Parolen raus.
Ja, der Snoop heute, der macht sowas nicht mehr. Nee, der hat ganz andere Probleme.
Ja, ja. Also, ich glaube, so ein Stück weit bereut er das auch so ein bisschen. Oder er würde seinem früheren Ich was ganz anderes raten, sagen wir es mal so.
Aber es war einfach so eine aufgekochte Situation.
Genau.
Wer kann alles da ruhig bleiben?
Junge, hungrige Leute.
Also, dass es alle an diesem Abend überlebt haben, ist schon ein Wunder.
das ist wirklich ein Wunder.
Das ist wirklich ein Wunder.
Also, ne? Weil auch Wu-Tang, das sind auch, ne? Also vor denen habe ich auch so ein bisschen Respekt und Angst. Also
die sind halt viele.
Genau, die sind halt viele.
Das ist eine kleine Armee.
Ja, legendär. Du wirst den Abend nicht vergessen.
Ja, ich glaube, das ist eine Energie in diesem Raum gewesen.
Kurze Side-Anekdote vielleicht dazu. Also ein The Roots war auch dabei, ne? Und der Drummer Questlove hat gesagt, also Hip-Hop ist an dem Abend gestorben. Also Hip-Hop, so wie ich das kenne, Peace, Love, Harmony.
Das gibt's nicht
mehr. Das gibt's nicht mehr. Und ja, vielleicht ist das dann nur noch Underground oder Alternative. Aber das ist jetzt die Marschrichtung. East gegen West. Und das ist halt natürlich heftig gewesen, weil, wie du es auch schon sagst, es ist krass, dass irgendwie jeder diesen Abend überlebt hat. Und stellvertretend dafür ist halt dann auch die Frage gewesen, okay, wie gefährlich ist dieser Beef denn eigentlich wirklich? Also, was heißt das denn jetzt genau für uns? Also, kann ich die in einen Raum stecken und da passiert gar nichts? Fragezeichen. Ich glaube jetzt nicht, dass ein Kendrick und Drake vielleicht irgendwie jetzt noch die besten Freunde werden. Aber ich glaube, abschießen würden die sich jetzt auch nicht unbedingt.
Alle würden es überleben.
Genau, das ist schon klar. Aber damals,
das war das nicht klar?
Ja, das war nicht klar, das wusste man nicht so richtig. Und das macht es natürlich so ein bisschen, ja, ein bisschen komisch, weil, wie gesagt, ein Suge Knight, der das sagt, das ist ein Gangmitglied. Also, der kann das auch ernst meinen, wenn er mal sauer ist. Vielleicht schickt er den einen oder anderen auch mal darüber.
Also, ist jetzt nicht so, dass er das noch nie gemacht hätte.
Eben. Also, der lässt seine Macht im wahrsten Sinne des Wortes auch wirklich anders spielen, ja. Aber ja, also, All Eyes on Me ist da noch halt draußen von Tupac. Und irgendwann, wie gesagt, Hushatja ist draußen gewesen. Also man sagt so, der offizielle Diss-Song gegenüber Tupac. Dementsprechend muss auch ein Song von Tupac her. Und den gibt es. Also Hit 'em Up. Wahrscheinlich kennen ihn sehr viele. Also wenn man Tupac kennt, dann kennt man wahrscheinlich diesen Song auch. Und der ist schon böse. Also wir haben ja schon mal so ein bisschen drüber geredet, ne? Not Like Us. Der ist perfide, der ist böse, da ist auch viel Feuer drin.
Hit 'em Up ist diabolisch.
Wirklich. Und dazu hat auch keiner TikTok-Tänze gemacht.
Nee.
Mal abgesehen davon, dass es TikTok noch gar nicht gab, aber
ich glaube,
du verstehst so ein bisschen,
ja,
ne?
Du willst nicht, dass dieser Song über dich ist.
Nee.
Not Like Us, ein bisschen komödiantisch auch.
Richtig.
Unterhaltungsfaktor, aber Hit 'em Up, das tut schon weh.
Das tut weh.
Ja, wie der Sound auch klingt.
Hey.
Also das ist einfach, das Instrumental ist schon so böse.
Ja, ja, total.
Also Tupac wirklich aus der Hölle released, aus dem Gefängnis, ist auf einer Mission.
Mit Feuer.
Mit also, Feuer.
Wie der das da runterrappt, das ist 100% ernst gemeint.
Der ist sauer in den
Song. Der ist wirklich sauer. Und ja, also die Freundschaft zwischen Tupac und Biggie, ja, hat ein Ende gefunden. Also die gibt es gar nicht mehr. Jetzt gibt es wirklich zwei Lager? Also auch wenn du Fans fragst, East oder West? Und jeder hat immer eine klare Meinung. Es gibt auch kein, ja, ich mag irgendwie beides, sondern nein, Mann, Tupac ist mein Mann. Nein, Biggie.
Ich muss fragen, logischerweise. Dann wirst auch du eine klare Meinung haben und keine Grauzone?
Also musikalisch, ich bin riesen Tupac-Fan. Also Tupac gehört zu einer meiner Top 10, aber am Ende des Tages gehe ich dann tatsächlich mit der Ostküste, rein musikalisch. Also das, was New York einfach geschaffen hat, an Künstler rausgebracht hat, das ist einfach meiner Meinung nach noch einmal ein Regal drüber. Die Vielfalt ist halt wirklich krass. Aber ja, ein Tupac sehe ich halt trotzdem auch gerne. Und das heißt nichts, ne, nichts gegen Snoop, nichts gegen Dre. Wie gesagt, heute, ich höre alles, ne?
Geht ja auch.
Geht auch.
ohne Angst zu haben.
Ja, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann ist es die Ostküste.
Aber nur musikalisch.
Nur musikalisch.
Also wer da recht oder nicht recht hat, steht auf einem anderen Blatt.
Das auf jeden Fall, weil wie gesagt, wir haben jetzt ja die Story immer so ein bisschen Revue passieren lassen und
man
schon gemerkt.
Man kann einem Tupac nicht übel nehmen, dass er sauer wurde.
Genau. Was natürlich auch dazu kommt, ist so die ganze Medienlandschaft, die das natürlich als gefundenes Fressen sieht. Und da ist dann natürlich auch die Frage gewesen, also rückblickend, wie viel Einfluss hatte denn da auch die Medienlandschaft, die Presse? Also wenn du auch so, ja, ich sag mal, Zeitschriften rausbringst mit wirklich diesen ganzen, ja, also polarisierenden Cover auch, ne? Entweder das oder das, East gegen West, das spielt natürlich da auch mit rein und bildet dann irgendwie auch deine Meinung.
Wie ist das denn? Ich drifte mal kurz ab.
Ja.
Wenn ich jetzt an Osten und Westen denke, aber es gibt doch auch ein Album, wo Osten und Westen zusammengearbeitet haben. Das war Nas Studioalbum, sein zweites Studioalbum war das, glaube ich, wo auch Dr. Dre drauf ist.
Genau.
Und was sind das, 96, 97? Also wir sind ja mittendrin schon nur dabei.
Wir sind, ja.
Wie geht das? Ist Nas nochmal eine Sonderfigur in dem ganzen Geschehen gewesen?
Ja, so ein bisschen schon, weil, also wir sind jetzt hier im Jahr 96 schon, wo der eine oder andere schon mit der Meinung daherkommt, oh, also das ist irgendwie, ist nicht so mein Ding mit diesem ganzen Beef. Und so auch ein Nas. Also ein Nas war nie tatsächlich so krass beteiligt darin, zu sagen, ich mag diesen Westen überhaupt nicht. Also es gibt natürlich auch die Story mit Nas und Tupac, weil ein Tupac in vielen Interviews gesagt hat, Biggie, Nas, Jay, der dann, also Jay-Z, der dann auch ganz frisch mit dabei ist.
Der ist ja noch ein Niemand da.
Ein Niemand, ne? Aber die ganzen Jay-Zs, Biggie, Mobb Deep, Nas und wie sie alle heißen, das ist alles Quatsch, das sagt Tupac. Bis Nas irgendwann mal auf Tupac, also die treffen sich tatsächlich in einem Club, glaube ich, und er sieht Tupac und geht direkt auf ihn zu und sagt, ey, also ich weiß, du erwähnst mich sehr häufig in sehr vielen Interviews und du willst hier diesen Osten stürzen, aber ich habe ehrlich gesagt gar nichts damit zu tun. Ich habe auch kein Problem mit dir, Tupac. Also ja, ich verstehe vielleicht dieses Kompetitive.
Aber mich interessiert diese Ost-West-Geschichte gar nicht.
Genau, so sehr. Ich will damit gar nichts zu tun haben und ich habe auch kein persönliches Problem mit dir. Also wenn du willst, können wir das noch klären. Und selbst ein Tupac war da bereit zu sagen, okay, wir treffen uns tatsächlich nochmal und klären das zwischen uns, weil vielleicht gibt es da wirklich nichts. Zu diesem Treffen kam es leider nie, aus Gründen. Aber ja, ein Nas und später dann auch irgendwo ein Dr. Dre, dem das auch so ein bisschen zu viel war. Also gerade so die 96er Jahre, der auch eher, er hat viel mitgespielt.
Ich meine, es kamen ja auch dann die ersten Opfer.
Genau. Aber er hat auch gesagt, okay, also ein Nas, der spielt da wirklich nicht mit rein, der macht's. Musik, der Musik willen, egal wo er herkommt. Natürlich claimt er seine Stadt, aber das hat jetzt nichts mit der Westküste zu tun. Mit dem kann ich auch Musik machen. Aber ja, du sagst es schon, also die ersten Opfer gab es. Tupac wird im September angeschossen bei einem Kampf von Mike Tyson, also den es da vorher gab. Tupac ist da mit dabei mit Shug Knight, sitzt später dann im Auto, es gibt dann auch ein ja, bekanntes Bild, also das letzte Bild in Anführungsstrichen von Tupac, der im Auto sitzt mit Shug Knight auf dem Weg, ich glaube, wieder ins Hotel zurück. Und daraufhin wird er eben angeschossen und er liegt 7 Tage später, also am 13. September 1996, seinen Verletzungen und ja, stirbt. Und das war ein wirklich heftiger Schock für alle, also für alle Fans, für alle Lager, für Hip-Hop an sich. Das, und das muss man sich halt wirklich vorstellen, das sind, in dem Fall sind das jetzt Kendrick und Drake, das sind die Big Two im Hip-Hop. Und jetzt ist einer nicht mehr da, also das ist schon, das reißt ein tiefes Loch. Und ja, es ist erstmal wirklich still. Also man merkt, okay.
Also, aber man weiß ja per se, ähnlich wie beim Raub damals, nicht, wer das explizit war.
Ja.
Aber man schiebt es natürlich direkt auf die Ostküste.
Genau. Egal, wer von euch, aber es war einer von euch. Das war immer so die Stimmung. Und bis jetzt, also oder spätestens jetzt, sagt auch ein Biggie öffentlich, also ja, okay, wir hatten jetzt den Beef und sowas, ne, aber dass jetzt sowas passiert, also wir, keiner erwartet, dass davon jemand stirbt jetzt am Ende.
Am Ende wollten es doch niemand haben, dass es so kommt.
Nee, ne, keiner. Aber ja, also wie geht's jetzt weiter? Also die Frage, also Tupac ist jetzt weg, das ist schon heftig. Was macht ein Biggie jetzt? Also, wie gesagt, sein früherer Freund, später Rivale, ist jetzt weg. Geht man dann weiter? Was, ja, zieht man weiter? Ist die Frage. Und ich glaube, ein Biggie hat das tatsächlich dann schon versucht. Also auch hier, man muss sich einfach auch in seine Situation versetzen. Ein junger Kerl, der ist damals 24. Junger Kerl, der das miterlebt, trotzdem aber irgendwie seine Musik machen will. Auch er hat natürlich sein Interesse, ja, sein eigenes zweites Studio-Label rauszubringen und das dann eben auch zu promoten, ne? Und ja, er reist eben durch Amerika und ja, versucht sich dementsprechend dann wieder auch ja, zu promoten und gut darzustellen und reist natürlich auch auf die oder zur Westküste, wo der eine oder andere auch schon gesagt hat, weiß ich nicht, ob das jetzt so gut ist, weil der Beef, der ist relativ frisch. Also wir sind jetzt hier so, ich sag mal so ungefähr ein halbes Jahr, nachdem das Ganze mit Tupac passiert ist. Und jetzt nach L.A. zu reisen, als Biggie, also als Aushängeschild der Ostküste, ist die Frage,
ist das clever?
Ist das clever? Sollte man das machen? Weil das ist frisch, 6 Monate ist gar nichts.
Also wir haben das nicht vergessen.
Wir haben es nicht vergessen. Aber ja, macht's trotzdem, um eben auch zu zeigen, guck mal, ich bin hier aus der Ostküste, aber ich habe mit dem Westen, ich möchte das hier begraben. Also das war alles sehr, sehr hässlich und ich möchte hier zeigen, dass es mich nicht stört, hier irgendwie in dieser Westküste einfach auch zu sein. Ich glaube aber, er hat nicht ganz verstanden, wie die andere Seite das eben gesehen hat, ne? Wie du es auch schon gesagt hast. Also man hat das einfach nicht vergessen. Wir sind im März 97, Biggies zweites Studioalbum, Life After Death, steht vor der Tür. Die einen und anderen Songs kamen auch schon raus. Also Hypnotize ist auch schon ein Riesenhit gewesen, ne? Auch geiles Video. Ja, aber was passiert mit Biggie? Biggie ist auf einer Awardshow mit Puff Daddy zusammen. Die Awardshow ist vorbei, sind auch auf dem Weg ins Hotel. Ja, und dann gibt es wieder eine Schießerei gegen Biggie. Und Biggie tatsächlich stirbt am selben Abend oder in der Nacht des 9. März 97 an Folgen der Verletzungen. Und ja, der zweite, der Big Two, ist weg. Also wirklich, also jetzt hier nochmal diese Geschichte aufzurollen, also selbst für mich, das ist schon harte Kost einfach. Also ich bin viel zu jung für die Story, um sie
live mitzuerleben.
Aber ich kann nur erahnen, was es mit mir gemacht hätte. Also um mir jetzt vorzustellen, so sehr mich Drake auch nervt.
Aber keiner will, dass der stirbt.
Richtig.
Aber genauso muss man sich das vorstellen, in diesem Kosmos, wenn einer von den beiden, Kendrick Lamar oder Drake, in diesem Beef gestorben wären, was eine Auswirkung das auf unsere Zeit hätte.
Richtig.
Also auf die Musikszene, auf das Business. Ich glaube, das können wir gar nicht greifen.
Das kann man nicht greifen.
Und so war das dann damals. Innerhalb von 6 Monaten sterben die meisten Größenkünstler. Jede Küste hat ein Opfer bringen müssen.
Ja. Das ist schon, das kann man mit keinem Beef, der auch danach kam, vergleichen. Also es gibt ja sehr, sehr viele Sachen. Man fragt sich natürlich auch, gehört Beef zur Hip-Hop-Kultur? Ist das etwas, was wir machen sollten? Ist das cool? Ist das anerkannt? ich meine, ja, 2024 anscheinend ja immer noch, ne?
Aber zu welchem Ausmaß?
Zu welchem Ausmaß ist halt wirklich die Frage.
Weil das, was damals in den 90ern passiert ist, das will, glaube ich, keiner wiederholen.
Richtig. Und ich glaube auch, so sind auch alle anderen Beefs dann tatsächlich auch, also mit der Intention ist man noch rangegangen, weil auch ein Nas und ein Jay-Z haben sich gebieft und auch, das wurde auch sehr hässlich. Aber man wusste, okay, dass es ist hier nur der Sport, der hier zählt. Also das Medium Hip-Hop. Wer ist der Bessere? Aber es geht nicht darum zu sagen, okay, du bist danach weg. Ja. Aber ja, es hat wirklich ein richtig, richtig tiefes Loch einfach in Hip-Hop reingerissen, weil die zwei Größen sind einfach weg. Und die Frage ist, wer kommt jetzt danach? Was passiert danach? Ja, wie geht's mit Hip-Hop weiter? Ist Hip-Hop überhaupt ein Musikgenre, das man so akzeptieren darf? Weil mit so viel Gewalt ist das dann eher schadend, als dass es mehr Freude bringt, ne? Ja, das sind so berechtigte Fragen irgendwo dann auch, ne?
Wie ging's weiter danach? Hip-Hop ist gerade in der dunkelsten Stunde. Zwei Menschen mussten in dem Fall ihr Leben lassen. Und jetzt hast du schon angeteasert, welche Fragen Hip-Hop stellt. Mhm. Sollte man Hip-Hop am Leben lassen? Sollte es im Keim erstickt werden? Schadet es den Leuten mehr, als es denen Freude bringt? Wir wissen fast 30 Jahre später, dass Hip-Hop immer noch eine Rolle spielt. Vielleicht nehmen wir uns mal ganz kurz mit, wie es kurz danach weiterging. Und was das auch jetzt für unsere Zeit heute bedeutet.
Mhm. Also so kurz danach muss man tatsächlich schon sagen, also man kann über P. Diddy, Puff Daddy, kann man seine Meinung haben. Also heute wissen wir natürlich viel mehr über ihn. Rein musikalisch, ich meine, er hat dann weiter Musik gemacht und dann auch mit I'll Be Missing You und so weiter, ne, einen Mega-Hit rausgerissen. Für Hip-Hop selbst war das tatsächlich, glaube ich, die beste Botschaft in der Hinsicht. Also es hatte was Versöhnliches auf jeden Fall. Und danach dann auch diese Shiny Suits Era, ne? getragen von Puff Daddy, aber auch Jay-Z hat sich da auch so ein bisschen probiert. Busta Rhymes und so, ne? Also die ganzen Videos, die sehen tatsächlich auch wirklich alle gleich aus. Mace, boah, Mace ist auch das Aushängeschild für Shiny Suits Era. Aber ich glaube, das war wichtig für Hip-Hop einfach, zu sagen, okay, wir machen mal hier ein bisschen Spaß. Das muss nicht hier alles Gangster-like sein, sondern wir haben hier eine gute Zeit. Wir machen uns so ein bisschen zum Hampelmann, sage ich mal.
Wir nehmen das alles nicht mehr so ernst.
Richtig. Und ich glaube, das war zu der Zeit, gerade Ende der 90er, Anfang 2000er, kam das Hip-Hop sehr gelegen, weil das ist natürlich auch wirklich sehr traumatisch alles, ne? Ich bin aber froh, dass es dann auch gerade auch im Untergrund Leute wie Mos Def, Talib Kweli, Carmen und so weiter und so fort dann auch dazu bewegt hat zu sagen, ich glaube, wir müssen hier nochmal eine andere Message einfach rüberbringen und zu sagen, okay, Hip-Hop ist eine Kultur, die uns hilft, die wichtig ist.
Und uns nicht schaden soll.
Und nicht schadet. Und dementsprechend Größen wie Jay-Z dann später, Eminem. Und auch in den 2000ern, ne, 50 Cent war dann irgendwo auch derjenige, der mit seiner Crew dann auch ja alles dominiert hat. Das war wichtig für Hip-Hop einfach zu sehen, okay, wir sind immer noch kommerziell sehr, sehr gut. Und wir haben sehr viele gute Künstler. Und auch ein 50 Cent mit seinen 50 Beefs, die er hatte, mit den Fat Joes, Ja Rules und so weiter und so fort. Also wirklich gefühlt mit jedem.
Aber man hatte nie das Gefühl, dass man das, was in den 90er passiert ist, wiederholen könnte.
Genau, selbst bei einem 50 Cent. Also wenn man, ihr wisst, wie 50 Cent aussieht. So.
Also er ist auch ein Gangster durch und durch.
Richtig, ne? Aber selbst da wusstest du, okay, wir wiederholen das nicht. Also auch ein Dr. Dre, ein Snoop, die haben wirklich dafür gesorgt, dass das alles im Rahmen bleibt. Also die Großen, die Urväter haben wirklich dafür gesorgt, okay, Hip-Hop ist Musik und mehr auch nicht. Und da können wir uns streiten, wir können uns anfeinden und so weiter und so fort, aber am Ende des Tages sind wir zumindest, wir gehen respektvoll miteinander um. Und so hat sich eigentlich jeder Beef, den du dann wirklich gesehen hast, also diese, es ist wie eine unbeschriebene Regel. Am Ende des Tages, du gehst deinen Weg, von, wir müssen keine besten Freunde mehr werden, aber ich will dich auch nicht tot sehen. Dementsprechend ist, glaube ich, das Thema Beef, das Thema Streitereien im Hip-Hop wahrscheinlich immer noch anerkannt, gerade weil es dann am Ende nicht diese tragischen Konsequenzen einfach mit sich bringt, wie damals, sondern du einfach sagen kannst, okay, du kannst dich für einen Künstler dann entscheiden, als Fan zum Beispiel, das irgendwie mitnehmen, du kannst auch beides hören, aber es unterhält dich, es ja, bringt so ein bisschen Feuer ins Spiel, weil Hip-Hop irgendwo auch immer Feuer ist, aber bitte immer noch innerhalb der Kunst und nicht als ja, tragisches Ende zu sehen.
Ja, und ich denke, das hast du gut gesagt. Und ich glaube, in diesem State, in dem wir uns gerade mit Hip-Hop befinden, lebt es sich ganz gut für alle Beteiligten. Es ist kompetitiv. Es ist auch manchmal ekelhaft. Es kann auch manchmal ein bisschen unter die Gürtellinie gehen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat niemand das Gefühl, dass das, was in den 90er passiert, wiederholen werden könnte.
Ja, darf es halt auch nicht. Weil, darf wie gesagt, also
man hat hoffentlich aus der Geschichte gelernt.
Ja, definitiv. Das hoffe ich wirklich, weil es ist einfach so schade, dass es einen Tupac nicht mehr gibt, einen Biggie nicht mehr gibt. Also ich kann es nur wiederholen, das sind die Größen im Hip-Hop gewesen und es wäre einfach krass gewesen zu sehen, okay, wie entwickeln sich die beiden da noch? Aber ja, so ist das Leben nun mal. Man kann es nicht ändern, aber man kann es besser machen. Andere können es besser machen.
Umso dankbarer sind wir, dass wir die Musik von ihm bekommen haben und die auch noch heute hören und erleben dürfen.
Aber ja, ich meine, was macht so eine Story mit dir? Also auch ein bisschen was gelernt. Aber
ich habe auch ein bisschen was gelernt und auch wenn du dir so die Story erzählst, also während wir hier sitzen, ich muss zugeben, jetzt, wenn ich das Ganze so auf mich einwirken lasse, ist schon knackig.
Ist
man,
knackig.
Man kennt die Stories ja, aber irgendwie das wieder gerade so jetzt hier im Podcast zu durchleben, das macht schon was mit einem. Und ich sag immer, wir kennen diese Menschen nicht persönlich, wir kennen nur deren Kunst oder das, was sie hinterlassen haben. Aber dann diese Menschen doch irgendwie ausscheiden zu sehen, das ist schon echt schwierig. Und ich kenne viele Leute tatsächlich, die schwören auf Tupac, die schwören auf Biggie, als das sind deren Helden.
Ja.
Und die sind seit über 25, 30 Jahren nicht mehr hier. Und da siehst du mal, was einen Impact diese Menschen hatten. Und das zu sehen, finde ich dann irgendwie schön. Aber umso mehr schade finde ich es, dass diese halt auch nicht mehr da sind.
Richtig. Gut, knackige Folge.
Knackige Folge. Aber danke für die kleine Geschichtslektion.
Ja.
Das Ganze mal in den Kontext einzuordnen und eine der wichtigsten Stunden in der Geschichte des Hip-Hops mal zu beleuchten. So langsam haben wir auch hier die Hip-Hop-Stories langsam durch, ne?
Ja, die großen zumindest.
Die großen, ne?
Es gibt immer noch so ein paar. Da gibt's aber,
noch ein paar.
Aber das sind die großen, ja.
Am Content wird's nicht scheitern.
Ja, ja.
Aber immer wieder schön, dass du uns mit, ja, mit deinem kleinen Hip-Hop-Lexikon bereichern kannst.
Wahrscheinlich müssen wir nochmal so ein paar Alben reviewen. Und gerne, also ich find's ja immer geil, wenn wir ein Album-Review machen, das dann auch immer in den Kontext zu setzen.
Und das ist auch wichtig, gerade im Hip-Hop.
Richtig, ne? Und das ist immer so spannend dann zu sehen, wann kam dieses Album raus, zu welcher Zeit und hat das was vielleicht, wie gesagt, mit diesem Beef auch zu tun gehabt? Kann das sein oder mit anderen Sachen? Das finde ich immer sehr spannend. Also
vielleicht sollten wir uns auch nochmal ein Album aus der Zeit rausnehmen. Es sind ja genug da.
Es sind genug da.
Es gibt noch viel zu tun, es gibt noch viel zu analysieren.
Ja, ja.
Am Content mangelt es uns überhaupt nicht.
Also, liebe Hörer, wenn ihr es bis dahin geschafft habt, also die Basics, die habt ihr, glaube ich, jetzt mittlerweile so ein bisschen drauf. Zumindest im Hip-Hop.
Gut, dann vielen Dank dafür.
Gerne, gerne.
Wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, abonniert diesen Kanal doch bei Spotify, Apple Podcasts und den üblichen Plattformen. Schreibt uns gerne eine Nachricht per Mail, dieliedhaber@gmail.com oder an Instagram, @dieliedhaber lautet der Kanal. Wir freuen uns über sämtliche Nachrichten, Kritiken, Anmerkungen oder sonstige Ideen, die ihr noch habt. Ich bedanke mich auch nochmal bei dir für die nette Geschichtsstunde.
Jetzt wird mal Hit 'em Up gehört, oder? Oder Hutschatsch.
Ja, wilder Song. Sehr viel Energie. Ja. Sehr viel Energie, dieser Song. Dann verabschieden wir uns. Wünschen euch an dieser Stelle einen wundervoll entspannten Tag. Bleibt gesund. Bis zur nächsten Woche. Ciao und bis dann.
Bis dann.
Das war eine Folge von Die Liedhaber. Präsentiert von Pat und Ash.